Der Apostel Paulus schreibt: Dafür halte uns jedermann für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun sucht man nicht mehr an den Haushaltern, als dass sie treu erfunden werden. Mir aber ist's ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Tage, auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher wird ans Licht bringen, was auch im Finsteren verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Alsdann wird einem jeglichen von Gott sein Lob widerfahren. Liebe Stadtmissionsgemeinde, kürzlich auf einem Geburtstagsbesuch, nicht hier in Konstanz, sitzen meine Frau und ich bei Kaffee und Kuchen am Tisch und das Gespräch kam auf den örtlichen Pfarrer in dieser Kirchengemeinde. Und dann sagte doch einer oder eine, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ja, er hat seinen Urlaub, seinen Weihnachtsurlaub wieder verlängert. Ah, habe ich gedacht, jetzt muss ich mal genau hinhören. Auf jeden Fall ging es um Folgendes. Der Pfarrer dieser Gemeinde war nach Weihnachten, nach den Heiligabend-Gottesdienste mit seinen 3 Kindern in Urlaub gefahren und kam zurück und hat sich am Montagmorgen krank schreiben lassen, weil er Grippe hatte. Und an unserem Tisch wurde dann Folgendes verhandelt. Das macht er jedes Jahr so. So kann man seinen Urlaub auch verlängern. Ich habe für mich innerlich gedacht, ich kriege ja solche Gespräche eher nicht mit, wenn es über mich oder über andere geht. Aber was wäre, wenn der jetzt dabei gesessen wäre? Weil meine Frau und ich hatten am Vormittag im gleichen Ort einen Besuch gemacht bei guten Freunden, die uns sagten, hast du schon gehört, der Pfarrer hat wieder Angina. Versteht ihr? Der Herr wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Am liebsten hätte ich in diese Runde gesagt, geht doch mal zum Pfarrhaus und fragt mal nach oder besucht mal den Pfarrer und schaut mal, wie es dem mit seinen 3 kleinen Kindern geht und wie denn sein Weihnachtsurlaub überhaupt gewesen ist und wie er überhaupt gesundheitlich im Augenblick drauf ist. Und ich fand es noch interessant, alle wussten, dass ich in der gleichen Zunft arbeite. Und das war aber überhaupt kein Thema. Also es wurde einfach so diskutiert und dann ging es weiter, aber da will ich jetzt nicht weiter von erzählen. Es war auf jeden Fall ein interessanter Geburtstagsnachmittagskaffee. Ihr Lieben, ich habe euch eben einen Text aus 1. Korinther 4 gelesen. Und dieser Text ist wirklich hochinteressant und es geht ums Nicht-Richten. Im Grunde wurde gerichtet, der verlängert seinen Urlaub. Ja? Im Grunde wurde gesagt, das macht er jedes Jahr so. Ja? Im Grunde wurde gesagt, ach, der ist faul. Hat man natürlich nicht so ausgesprochen, will ich auch niemand unterstellen, aber im Grunde wurde ein Gericht gehalten über jemand, der nicht am Tisch dabei saß. Und Apostel Paulus, er schreibt einen hochinteressanten Text hier im 1. Korintherbrief und er muss sich wehren gegen massivste Kritik an seiner Person und am Apollos. Und warum muss denn Paulus einen solchen Satz, der unser Wochenspruch ist, der uns also durch die Woche begleiten soll, Warum muss denn Paulus einen solchen Satz überhaupt schreiben? Was steckt denn dahinter? Ist es für ihn eine Verteidigungsrede? Ist es ein Rechtfertigen für sein Handeln? Ist sein Dienst dort in Korinth, er war übrigens auch nicht in Korinth, er schreibt den Korintherbrief von woanders her, ist sein Dienst in und für Korinth kein Dienst mehr? Ich werde euch gleich auch sagen, warum. Ist seine geistliche Haut dünn geworden? Paulus schreibt in Vers 3, 1. Korinther 4, mir ist's ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde. Ihr Lieben, das sind starke Worte. Das riecht nach Konflikt. Das riecht auch in Korinth für Unruhe. Und übrigens, wir wissen, Paulus hat 4 Korintherbriefe geschrieben, 2 haben wir leider nicht. Es muss zwischen diesen Korintherbriefen, 1. und 2. Korinther, noch einen anderen Korintherbrief geben, wo er das alles begründet. Haben wir leider nicht. Wäre schön, wenn man ihn finden würde. Und in Vers 4 sagt er, ich bin mir nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Und dann sagt er, der Herr ist's aber, der mich richtet. Und diesen Satz, der zieht sich durch diesen ganzen Text. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Ihr Lieben, ist das eine Kampfansage nach Korinth? Ist es eine Kampfansage gegen den Richtgeist? Oder, ich könnte es auch sagen, gegen die Richtgeister der supergeistlichen Gemeinde in Korinth? Ist Paulus in Ungnade gefallen? Hat er sein geistliches Potenzial in den Gemeindesand gesetzt? Findet in Korinth eventuell ein Machtkampf statt? Paulus gegen die Juden, Paulus gegen die wichtigen Leute in der Gemeinde, Paulus gegen die Gnostiker. Eins ist auf jeden Fall klar. In diesem Abschnitt, 1. Korinther 4, gibt Paulus einen ganz tiefen Einblick in sein Seelenleben. Und er sagt, wie es ihm geht. In Kapitel 4, Vers 18, also einige Verse weiter, sagt Paulus Folgendes. Es blähen sich etliche auf, als würde ich nicht zu euch kommen. Aufblähen kann man übersetzen mit, einige reden hochmütig über mich. So steht es in etwa in der griechischen Übersetzung. Ihr Lieben, wie angespannt, wie prekär war die Lage in Korinth. Und in Kapitel 4 im gleichen Kapitel, Vers 21, sagt er folgenden Satz. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen? Also ihr merkt, da steckt was dahinter. Soll ich mit dem Knüppel kommen? Soll ich mit der Rute zu euch kommen? Oder mit Liebe und Sanftmut, mit Liebe und einem sanftmütigen Geist. Ihr Lieben, da ist was los in Korinth. Rute oder Liebe, Rute oder Sanftmut. Aber was erleben wir an Paulus? Paulus scheut die Konfrontation nicht. Er klärt die Korinther auf. Klare Worte, Gericht oder Gnade. Und das alles an die Korinther, eine Gemeinde, die die Geistesgaben, die die Geistesfrüchte, die die spektakulären Gaben und die Jesus so stark in den Mittelpunkt stellen. Lesen Sie mal 1. Korinther 14. Was aber will Paulus? Will er sich rechtfertigen? Will er sich neu profilieren? Will er seine Autorität beweisen? Nein, Nein. Paulus klärt mit den Korinthern nur eins: seine Stellung vor Gott. Und wissen Sie, was wir oft machen müssen? Wir müssen unsere Stellung vor Menschen klären. Er klärt nur eins mit den Korinthern: seine Stellung vor Gott. Was sagt er in Vers 1? Dafür halte uns jedermann für Christi Diener und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Ihr Lieben, es geht ihm nicht darum, über sich als Person oder über Personen zu sprechen, sondern er ist Haushalter, er ist Diener über Gottes Geheimnisse. Paulus will nicht drohen, sondern gewinnen. Er steht nicht alleine in der Kritik, sondern er sagt, dafür halte uns. Uns, also es sind schon mal mehrere, zwei oder drei, die Gemeinde kritisiert. Konkret gesagt, gemeint ist Apollos. Das steht in Kapitel 3, Vers 5. Und diese beiden haben in Korinth gepflanzt und gegossen. Und dann kann Paulus ganz locker sagen, und Gott, nicht wir, und Gott hat es gedeihen gegeben. Paulus erinnert seine Kritiker an drei biblische Grundaussagen über seinen Dienst und über seine Aufgabe. Erstens, wir sind Diener Christi. Zweitens, wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und drittens, wir wollen treu sein. Ich würde das am liebsten allen Pfarrern und allen Predigern ins Stammbuch schreiben. Das sind die drei Grundpfeiler geistlicher Leiterschaft. Sonst gar nichts. Sonst gar nichts. Diener, Haushalter, Treue. Ich komme zum Diener. Gemeint ist hier der Rudersklave. Jetzt kennen wir ja alle die römischen Galeeren. Und es gab in den römischen Galeeren meistens zwei Stockwerke unter dem Deck. Und die schlimmsten Sklaven, die mussten unter den Sklaven rudern, die noch ein wenig frische Luft bekamen und noch ein wenig vielleicht Sonne hatten. Es gab immer zwei Ruderparteien. Und er meint hier die unterste, die ganz unten im Boot sitzen. Das nennt er Diener. Und diese Untersten haben nicht gesehen, wo das Boot hinsteuert. Die hatten nur einen einzigen Auftrag: ihr müsst rudern. Ihr müsst Kraft haben. Und ihr müsst das Ziel anstreben. Ihr wollt ein Ziel erreichen. Und so sagt der Paulus von sich an die Korinther: ich will auf der untersten Bank sitzen. Aber ich will rudern und ich will euch dienen, damit ihr ans Ziel kommt. Und ihr Lieben, das ist unser Auftrag. Euch zu dienen, damit ihr ans Ziel kommt. Und unter großem Einsatz und unter großer Mühe rudert Paulus das Boot der Gemeinde. Paulus ist ein Diener Christi und ihr Lieben, kein Menschendiener. Jesus ist sein Befehlsgeber, der Taktgeber und der Auftraggeber. Paulus ist Sklave Christi im Vertrauen, dass Christus ihn durchbringen wird. Ihm Würde erhält und ihm Kraft zur Arbeit gibt. Zweitens, er ist Verwalter, im Griechischen steht hier, der Mysterien des Mysteriums, der Geheimnisse Gottes. Haben Sie richtig hingehört? Was ist Paulus? Haben Sie es richtig gehört? Verwalter? Sehr gut. Manche hören jetzt nur Verwalter, andere hören jetzt nur Geheimnisse. Paulus ist beides. Verwalter der Geheimnisse. Und nicht nur das eine und nicht nur das andere. Es kommt immer auf unsere Ohren drauf an. Das ist sein Job. Er verwaltet den Ratschluss Gottes. Sein Mysterium. Er verwaltet die Gedanken Gottes und übrigens, die Apostel und die Pastoren werden dafür nur von Jesus zur Rechenschaft gezogen. Also mein Job ist ein heißes Eisen. Und ob ich einmal bei Jesus bin, da steht noch ein dickes Fragezeichen dahinter. Weil vielleicht wird er mir ja sagen, Müller, was hast denn du für einen Quatsch verzapft? Ich werde nur von Christus gerichtet werden und nicht von einem einzigen Menschen, weil ich eine apostolische Verantwortung übernommen habe, nämlich die Geheimnisse des Evangeliums zu verkündigen. Das muss ich Gemeinde auch mal klar machen. Das ist der Job der Pfarrer. Und vielleicht ist mancher schon im Gericht und wird von Christus gerichtet werden für sein dummes Zeug, was er geredet hat. Und Paulus ist der Verwalter der Geheimnisse und das heißt letztlich, er verkündigt das Heilshandeln Gottes, er verkündigt das Gerichtshandeln Gottes und er hat den Auftrag, das Rettungshandeln Gottes der Welt und der Gemeinde zu sagen. Es geht um Israel, es geht um die Heiden, und es geht um die Nationen. Lesen Sie mal dazu Römer 11 und 1. Korinther 13. Es geht um die Geheimnisse, die Wunder Gottes, die wir verkündigen sollen und die euch Mut machen sollen. Und das Dritte, es geht um die Treue. Treu als Sklave, sich Christus unterzuordnen, nicht der Gemeinde. Treu als Verwalter, sich dem Wort Gottes unterzuordnen und nicht den Worten der Gemeindeglieder. Und es geht um Treue als Apostel in seinem Amt, ein Amt zu verwalten. Der Herr ist's, so sagt der Apostel Paulus, der mich richtet. Und das ist ein starkes Wort. Paulus will nicht herrschen. Er will nicht eigensinnig seine Meinung in irgendwelchen Fragen durchsetzen. Er will nur eins, seinem Herrn treu sein. Ihr könnt mich und uns gerne richten. Das ist die Botschaft, die er den Korinthern vermittelt. Ihr könnt mich kritisieren, ihr könnt mich angreifen, ihr könnt unser Apostelamt anzweifeln. Das dürft ihr alles. Aber ich will nur eins. Ich will dem Herrn gegenüber treu sein. Ihr lieben Pastoren, ich meine jetzt nicht mich damit, Pastoren werden oft in Bezug auf ihre Haushalterschaft kritisiert. Nämlich mit der Frage konfrontiert, was kann er? Was tut er? Und wofür bezahlen wir ihn? Falsch. Pastoren müssten gefragt werden, bist du treu? Bist du ein Diener? Und verwaltest du die Geheimnisse Christi richtig? Das müssten Pastoren gefragt werden. Es geht natürlich um Gaben, Visionen, Strategien, Erfolge, Leistung. Das ist so, auch im Gemeindeleben, darum geht's. Aber die Aufgabe eines Pfarrers ist eine andere. Paulus interessiert das nicht. Er richtet sich noch nicht einmal selbst. Ist mir übrigens aufgefallen, als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mal mich geprüft, wie oft rede ich schlecht über mich. Also so nebenbei, ja. Mann, das habe ich da schon wieder und das schon wieder und das funktioniert nicht. Er richtet sich nicht selbst. Und wie sieht es denn, und diese Frage stelle ich heute Morgen, wie sieht es denn mit unserer Treue aus? Wo sind wir stärker? Im Treusein oder im Richten? Für was schlägt mein Herz? Und da hat mich die Predigt vom Harald letzten Sonntag zutiefst angesprochen. Wofür schlägt mein Herz? Für Jesus? Für die Treue Gottes? Für die Liebe zu Jesus? Für den Heiligen Geist? Oder schlägt mein Herz für die Erwartungen und Ansprüche, die ich an die Gemeinde richte? Für die Kritik, die ich am anderen habe? Oder Paulus sagt, ich richte mich nicht selbst. Und dieses Selbstbewusstsein kommt aus der gefestigten Beziehung zu Jesus. Paulus, er macht sich nicht abhängig von Erfolgen, er macht sich nicht abhängig von guten Predigten, er macht sich nicht abhängig von Menschen in der Gemeinde, sondern seine Abhängigkeit und sein geistliches Selbstbewusstsein liegt einzig und alleine in der Treue zu Jesus. Darum, ich komme zum Schluss, richtet nicht vor der Zeit, so sagt es Paulus den Korinthern. Richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt. Welcher wird ans Licht bringen, was im Finsteren verborgen ist? Und wird das Trachten der Herzen offenbar machen? Ich habe gedacht bei der Predigtvorbereitung, was für eine Gelassenheit. Ja? Was für eine Souveränität. Er kann einfach sagen, richtet nicht, bevor der Herr wiederkommt. Der Herr wird es schon machen. Er begibt sich aus den Klauen des Richtgeistes. Ihr Lieben, das finde ich so gut. Er begibt sich aus den Klauen der Richtgeister. Und Paulus überlässt alles Jesus, dem gerechten Richter. Er wendet den Blick, er marschiert in die richtige Richtung und beteiligt sich nicht an dem, was die Korinther machen. Verleumdungen, üble Nachrede, Unwahrheiten und Bosheiten gegen ihn. Was macht Paulus? Er richtet den Blick zur Bergpredigt, zu Jesus. Zur Bergpredigt. Und er richtet den Blick auf die Aussagen Jesu in der Bergpredigt, wo Jesus seinen Jüngern sagt, Kapitel Matthäus 7, 1 bis 6, richtet nicht. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Oder Jesus sagt seinen Jüngern, mit welchem Gericht ihr richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Oder er sagt, mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Das ist keine Drohung, sondern das ist eine klare Lehraussage Jesu. Oder er sagt, was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem siehst du nicht? Hier vorne sitzt mein Freund. Steh mal kurz auf. Mann, hast du ein Balken in deinem Auge? Ey, mach mal auf. Ja, das geht nicht. Darf ich den rausziehen?
Gerne.
Okay. Was will ich damit sagen? Wenn wir einen Balken im eigenen Auge haben, dann sagt Jesus Folgendes. Du bist kränker wie der, der einen kleinen Splitter hat. Also du hast einen Balken. Und jetzt willst du meinen Splitter mit deinem dicken Balken bei mir rausmachen. Geht das? Da hast du ein Sehproblem. Du hast ein Problem. Und ich finde das Bild, was Jesus hier gebraucht, wunderbar. Er sagt, er spricht zu den Leuten mit dem Balken. Und er sagt, du mit deinem Balken willst den Splitter beim anderen rausmachen. Lass dir doch erstmal deinen Balken ziehen. Und ihr Lieben, ihr wisst, was es heißt, beim Augenarzt zu sein und etwas am Auge gemacht zu bekommen. Das ist ganz schön schwierig. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem eigenen nicht? Und dann sagt Jesus, halt! Und ich habe so gedacht, bei unserem Kaffeekränzchen an diesem Geburtstag hätte ich ganz laut schreien müssen, halt! Was ihr hier macht, ist nicht okay. Und ich sage euch eins, wenn ihr das 5-mal macht, laufen Gespräche beim Geburtstag anders. Dann wird nicht mehr so viel über irgendwelche Leute geredet. Sondern dann wird ein Stoppschild aufgebaut. Probiert es doch mal aus. Wenn das nächste Mal über irgendjemand gelästert wird. Sag doch mal, halt! Das hat Jesus auch schon gesagt. Wir holen den jetzt mal her und setzen den mal in unsere Mitte und reden mal über den, wenn er dabei ist. Jesus sagt es seinen Jüngern so, halt, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Ihr Lieben, gegen den Richtgeist hilft nur eine Augenoperation am eigenen Auge. Am eigenen Auge. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, krank ist der, der den Balken hat. Der, der richtet, soll den dicken Dorn zuerst entfernt bekommen. Und wer das nicht macht, dem sagt Jesus gleich noch drauf, du Heuchler. Du Heuchler. Ihr Lieben, überall gibt es solche Wohnzimmergespräche. Über andere, ohne dass sie eine Chance haben, sich zu verteidigen. Überall und sehr schnell wird gerichtet. Ehemänner, Ehefrauen, Kinder, Verwandte, und manchmal auch gute Freunde. Die Zunge ist das Werkzeug des Bösen. Die Zunge ist das Werkzeug der Unruhe. Die Zunge ist das Werkzeug der Falschheit und der Zerstörung. Der Harald hat letzte Woche von den Zuschauerrängen gesprochen. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Vielleicht sitzen wir öfters auf den Zuschauerrängen wie da unten in der Gemeinde und richten über die, die Verantwortung übernommen haben, ob das im Winterspielplatz oder beim Kindergottesdienst oder was weiß auch ich wo ist. Und vielleicht sind wir nur Leute auf den Rängen und vielleicht werden wir dafür aber auch gerichtet werden. Ich will hier schließen. Wir wollen jetzt miteinander Abendmahl feiern. Und ich habe so für mich gedacht, kommen wir doch einfach mal nur mit diesem einen Gedanken zum Abendmahl. Muss ich da Jesus nicht etwas sagen, wenn es ums Richten geht? Ihm etwas bekennen? Um Vergebung bitten? Etwas reinigen lassen? Das Abendmahl ist ein Segensmahl. Aber Paulus warnt auch die Korinther, es kann auch ein Mahl des Gerichtes sein. Gott segne euch. Amen.